ist der ICF Basel Podcast.
Am Morgen des dritten Tages, als es gerade hell wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke bedeckte den Berg und ein mächtiger Posaunenschall war zu hören. Das Volk im Lager zitterte vor Angst. Da führte Mose das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges stellten sie sich auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgekommen war. Der Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg bebte. Und es donnerte und es blitzte und der Posaunenschall wurde immer lauter. Mose rief und antwortete ihm mit einer Stimme. Der wie Donner klang. Nachdem der Herr auf den Gipfel des Berges herabgekommen war, rief er Mose zu sich und stieg hinauf. Doch der Herr sagte zu ihm: Geh noch einmal zurück und warne das Volk. Schärfe ihnen ein, dass sie auf keinen Fall die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Sonst werden viele von ihnen den Tod finden. Auch die Priester, die beim Opferdienst in meine Nähe kommen, müssen sich durch besondere Handlungen darauf vorbereiten, sonst ist es um ihr Leben geschehen. Mose erwiderte: Das Volk kann gar nicht hier raufkommen, denn du selbst hast uns befohlen, eine Grenze zu ziehen und um ihn damit für heilig und unbetretbar zu erklären. Doch der Herr sagte zu ihm: Geh hinunter und dann komm mit Aaron wieder herauf. Die Priester aber und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, um zu mir heraufzusteigen, damit ich nicht über sie herfalle. So ging Mose noch einmal hinunter und warnte das Volk. Dann redete Gott. Er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel oder auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir, wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen meine Liebe erfahren. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Achte den Sabbat als einen Tag, der allein mir geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und sie zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Doch Mose sprach zu ihnen: Habt keine Angst. Gott ist nur gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr Angst vor ihm habt, damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen. Nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Amen. Amen. Das ist die Story von der Gesetzgebung im Alten Testament. Das ist die Story, wie Gott seine 10 Gebote dem Volk Israel durch einen Mose gegeben hat. Wenn er durch einen Mose einen Bund geschlossen hat. Ich habe probiert, das ein bisschen multimedial erlebbar zu machen für uns. Oder? Aber mir war klar, schon in den Vorbereitungen, dass das eh nicht an das ankommt, was dort passiert ist. Weil, wie willst du Gottes Heiligkeit und seine Herrlichkeit und sein Wesen irgendwie darstellen? Stell dir vor, Gott, der Schöpfer vom Universum, kommt auf die Welt, auf den Berg runter, berührt den Berg und der Berg bebt und alles das. Das kann ich nicht so darstellen. Aber das ist, dass ihr das Bild bekommt von dem, wie es dazu und hergegangen ist. Und das ist genau das heutige Thema von dieser Predigt. Der Bund, wo Gott mit dem Volk Israel macht, durch Mose. Aber möchte ich zum Beginn fragen, ob du dich jemals gefragt hast, wie der Gott vom Alten Testament kann in Verbindung gebracht werden mit dem Gott im Neuen Testament, wo sich in Jesus zeigt. Hast du dich jemals gefragt, ja, im Neuen Testament ist Jesus der Barmherzige und der Samariter und der, der uns liebt und uns vergibt. Und der zweite schon, der dritte und sagt, er vergebt nicht nur 7-mal, sondern 7-mal, 77-mal. Hast du dich jemals gefragt, wie der liebende Gott im Neuen Testament kann in Vereinbarung gebracht werden mit dem im Alten Testament? Heiligkeit, Lut und Furcht, oder? Und Angst und Zorn. Und er sagt, ey, wenn ihr mir nachkommt, dann müsst ihr sterben. Hast du dich jemals gefragt, wie das miteinander in Verbindung gebracht wird? Da Zorn und da Liebe. Da Vergebung, da Heiligkeit und Strafe. Hast du dich jemals gefragt, wie man das zusammenkriegt? Hast du gerade letztens einen zu mir gekommen und hat gesagt, hey, weißt du, Matthias, ganz ehrlich, in der Kirche heute predigt man nur noch so von Liebe. Und nur noch so, ja, Gott der Liebe und so. Aber man sollte doch wieder mal so ein bisschen Donner und Blitz und so, oder? Einmal ein bisschen Zorn Gottes, oder? Einmal ein bisschen Heiligkeit predigen. Und verständlich, die Spannung zwischen Altes Testament und Neuen Testament, die ist so alt, wie es Kirche gibt. Die ist so alt, seit es die Bibel gibt. In der ganzen Kirchengeschichte kann man das erkennen, dass Leute mit diesem Problem gekämpft haben. Es hat zum Beispiel den Markion gegeben, der hat gesagt, nein, der Gott im Alten Testament, das ist nicht der gleiche wie der im Neuen. Also, wir gehen aus der Bibel das ganze Alte Testament raus. Und auch im Neuen, all das, was nicht so passt, käme auch raus, hat noch das Lukas-Evangelium drin gehabt und ein bisschen Paulus. Oder? Und er hat gesagt, das ist ein unterschiedlicher Gott, das ist der liebende Gott, das ist der zornige Gott, weg. Das Problem hat es schon immer gegeben. Du bist nicht allein. Halleluja. Nein. Wir sind in der Serie History, His Story, wo wir uns aufmachen in 5 Wochen, unsere Wurzeln zu entdecken. Verstehen, wenn du Christ bist, dann hast du dein Fundament im Judentum, ob du das willst oder nicht. Unsere Wurzeln sind jüdisch. Unsere Wurzeln sind auf dem Alten Testament. Jesus selber war nicht Christ. Er war Jude. Verstehen, wenn du sagst, du bist Christ, dann glaubst du an einen Jude. Es ist so. Einer, der sich verstanden hat, ich bin unter dem Gesetz, wo das als Gottes Wort angesehen hat, was so gestanden ist. Verstehen? Die erste Kirche, die hat kein Neues Testament gehabt. Der Paulus, wenn er sagt, alle Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich zur Lehre, dann redet er nicht vom Neuen Testament, weil es hat es gar noch nicht gegeben. Aber wir Christen, oft ist es doch so, dass wir uns irgendwie scheuen davor, im Alten Testament zu lesen, weil dort eben kommt dann plötzlich etwas, das wir irgendwie nicht einordnen können mit dem Gott, den wir im Neuen Testament kennengelernt haben. Aber das sind unsere Wurzeln. Das sind unsere Wurzeln. Jesus selber sagt im Lukas 24, 27. Und Jesus erklärte ihnen, ausgehend von Mose und allen Propheten, Mose ist Gesetz, Propheten ist der zweite Teil vom Alten Testament, das ist das Alte Testament, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn, also über Jesus, geschrieben steht. Also das Alte Testament dreht sich um Jesus, genauso wie das Neue Testament sich um Jesus dreht. Das Neue Testament zeigt uns klarer, wer Jesus ist. Aber es hat mal ein gescheiter Mann gesagt, das Alte Testament ist wie ein Mikroskop. Wenn du genauer anschaust in die Geschichte, kannst du Jesus dort innen entdecken. Und du bekommst Sachen raus, die du vielleicht im Neuen Testament gar nicht so gelesen hast auf den ersten Blick. Also, wir werden heute die Geschichte vom Bund von Mose genauer unter die Lupe nehmen. Und wir werden Jesus dort innen entdecken. Sind ihr bereit? Yes, ich möchte euch warnen. Es wird eine challenging Message. Vielleicht tut sich dein Gottesbild ein bisschen verändern. Und ich tue ein bisschen provozieren und so. Sind immer noch bereit, oder?
Yes.
Gut. Aber bevor wir das machen, muss ich euch kurz die Geschichte davon vorher erzählen, was vorher passiert ist. Weil wenn wir die Gebote, die 10 Gebote, einfach losgelöst vom Kontext sehen, gibt es ein riesen Problem. Mehr dazu gleich nachher. Letzte Woche hat der Ralf predigt zum Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und Gott hat sich offenbart als El Shaddai, Gott, der Versorger. Und dann schließt mit dem Abraham der Bund. Und er hat gesagt, hey, durch dich, durch deine Nachkommen, wird ich die Welt segnen. Speziell noch, durch deinen einen Nachkommen, Jesus, wird ich die Welt segnen und retten. Und der Abraham hat einen Sohn gehabt, der Isaac, der hat einen Sohn gehabt, der Jakob, der hat schon angefangen mit der Eifersucht, mit Mord und Totschlag, hat dort wieder 12 Söhne gehabt, die sind eifersüchtig gewesen, weil der Vater einen Lieblingssohn gehabt. Alles Katastrophen, oder? Denkt so, hey, ihr seid da dazu, da die Welt segnen, oder? Und nicht da streiten. Es kommt so weit, dass Brüder, der Josef, der Jüngste, den sie hassen, verkaufen an Sklavenhändler und der wird nach Ägypten geschleppt. Er kommt ins Gefängnis und so weiter. Was passiert? Ganz kurz, Geschichte zusammengefasst. Der Josef wird von Gott über Ägypten gesetzt und es kommt eine riesige Hungersnot. Und durch einen Josef wird eine ganze Hungersnot vom Land abgewendet. Es heisst, die ganze Welt ist gerettet worden, ist versorgt worden durch die Geschichte. Versteht ihr? Gott, El Shaddai, dein Versorger, er hat dich schon gebraucht für das, um eine Hungersnot zu überwältigen, um die Menschen zu retten von dieser riesen Hungersnot. Seht ihr das Bild dahinter? Auf jeden Fall ist der Josef dann dort voll der Champion, oder? Und er holt seine ganze Familie dran, sein Vater, Versöhnung und so weiter. Und sie können glücklich leben in Ägypten. Das Problem ist nur, dass dann ein Pharao-Wechsel gegeben hat. Der Alte ist gestorben, es ist ein Neuer gekommen. Und da ist den Israeliten nicht so gut gesinnt gewesen wie der alte Pharao. Auf jeden Fall haben sich die Israeliten wie Karnickel vermehrt. Heisst es in der Bibel? Nein, das heisst schon nicht drin. Aber es heisst, die Hebammen sind nicht nachgekommen mit Gebären. Genau. Sie sind wie Sand am Meer geworden. Und der Pharao hat gedacht, wow, Achtung. Und er hat sie wegen dem, weil er Schiss gehabt hat, zu Sklaven gemacht. Das ganze Volk Israel sind Sklaven geworden. Für 400 Jahre. Für 400 Jahre sind sie gezwungen worden, unter Peitschenhieb, unter Zwang und Drangsal und Schlacht. Die Städtebauer für Pharao. Stell dir mal vor, für 400 Jahre. Und sie haben geschrien, hey Gott, El Shaddai, du bist doch unser Versorger, hey. Hast du uns vergessen? Was ist mit dem Bund, den du mit Abraham gemacht hast, mit dem Isaac, mit dem Jakob? Hey, was läuft? 400 Jahre. Und Gott hat es gehört und kommt und sagt, ich will euch befreien. Durch Mose, oder? Ich befreie euch von der Sklaverei. Exodus. Schaut den Film. Der ist gerade im Kino gekommen. Ist genial. Blogen in 3D. Hammer. Genau, er schickt die Blogen, bis sie dann können gehen. Und dann ist krass, oder? Feiern sie das Passamal. Und sie tun alle ein Lamm schlachten in der Familie und tun das Blut an den Türpfosten oben schmieren. Das symbolisiert, dass sie zu Gott gehören. Und der Tod kommt und tötet jeden Erstgeborenen. Aber sie werden beschützt durch das. Durchs Blut. Das ist nichts anderes. Das ist das Bild davon vom Neuen Testament mit dem Blut von Jesus. Es beschützt dich vor dem Tod. Dann ziehen sie endlich aus. Sie gehen durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer, es trennt sich, sie gehen durch. Die Ägypter werden umgebracht und sie sind befreit. Der Paulus sagt, das ist für uns Taufe. Wir lassen das Alte hinter uns und nehmen das Neue ein. Und dann kommen sie in die Wüste und Gott, bevor sie ins verheißene Land kommen, gibt ihnen das Gesetz. Das ist heute der Heilige Geist. Nicht mehr auf Steine in die Tafeln, sondern auf Fleisch in die Herzen, sagt das Neue Testament. Vielleicht bist du Christ. Du hast das mit dem Jesus und so, hast du glaubst du, du hast dich sogar vielleicht schon taufen lassen. Aber ich möchte sagen, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Gott will, dass du etwas, ein verheißnis Land, er will dir etwas schenken, er will dir ein verheißnis Land geben, er will dir das ermöglichen, dass du dort rein, und für das gibt der Israeliten dort das Gesetz. Er will, dass du jeden Lebensbereich in deinem Leben dem Willen von Gott unterordnest, dass du checkst, was seine Vision ist für diesen Bereich, für deine Finanzen, für deine Beziehungen, für deine Ehe, für deine Erziehung mit deinen Kindern, für dein Schulleben, für wie du mit deinem Körper umgehst. Jeder Bereich will er sagen in deinem Leben. Und das ist der erste Anfang, er will dich brauchen. Genau, wieso erzähle ich euch das Ganze? Wir sind noch nicht mal beim Gesetz. Aber das ist eben extrem wichtig, dass wir das Gesetz in dem Kontext lesen und verstehen. Weil das erste Gebot fängt nicht so an. Exodus 20, 2. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Das erste Gebot, die 10 Gebote, fangen nicht so an. Und so viele Christen machen das. Nein, es fängt so an. Exodus 20, 2 bis 3. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Jahwe. Ich bin's, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst also mir keine anderen Götter verehren. Verstanden? Ich bin's. Gott, der, der euch befreit hat, der, der euch schon gesegnet hat, der euch schon gerettet hat, der euch schon erlöst hat. Gnade zuerst. Du sagst jetzt vielleicht, Altes Testament ist Gesetz, Neues ist Gnade. Ja, das ist genau das Gleiche wie im Neuen Testament. Das ist zuerst Gnade. Ist zuerst Gnade. Gott liebt zuerst, Gott rettet zuerst. Was haben die gemacht, um das zu erreichen? Die Israeliten? Nichts. Was haben sie geleistet, dass Gott sie gerettet hat? Nichts. Was haben sie geglaubt, dass Gott sie gerettet hat? Nichts. Ist einfach nur Gnade. Ist einfach nur Gnade. Seine Entscheidung, was uns bleibt, ist dankbar zu sein. Nur Gnade. Und dann kommt das Gesetz. Versteht ihr? Das ist nicht anders im Neuen wie im Alten. Das ist der gleiche Gott, oder? Funktioniert genau gleich, aber wenn wir das losgelöst von diesem Kontext sehen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst das und das und das. Nein, wir haben ein Bild von einem Gott, oder? Wo einfach irgendetwas von uns will, oder? Wer findet Regeln schon toll, oder? Wenn ich ein Spiel, an Familienfest, oder? Dann wir immer neue Spiele auspacken. Und ich hasse das, weil, wenn es niemand weiss, oder? Nimmst du ein Spiel, das noch niemand kennt, das kann ich nicht ausstehen, weil dann musst du die Regeln lesen. Ich hasse es. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren, weil ich will einfach machen, oder? Niemand von uns mag Gesetze, Regeln. Aber wenn wir es nicht in diesem Kontext sehen, verstehen wir es falsch. Jetzt, wie die Bibel das Gesetz nennt, oder? Die Bibel hat, wir im Deutschen oder im Englischen und so weiter, haben ein Problem, das Wort richtig zu übersetzen. In der heutigen Bibel steht Gesetz oder Gebote, oder? Aber im Hebräischen ist es nicht ganz so einfach. In Sprüche 1,8 heißt es, verachte nicht die Tora deiner Mutter. Klingt anders, oder? Das Wort Tora heißt Gesetz, hat immer mit Gesetz übersetzt, aber eigentlich passender ist eine Weisung, eine Anweisung von jemandem, der dich liebt. Verachte nicht die Tora deiner Mutter. Wir müssen verstehen, dass nicht nur Gott sie schon befreit hat vorher, sondern dass er es gut mit ihnen meint. Dass er ihr Vater ist. Gott ist ihr Vater. Er meint es gut mit ihnen. Wie dein Vater dir Regeln gibt, weil er dich liebt. Nicht, weil er irgendein heiliger Tyrann ist, sondern weil er es gut mit dir meint. Schau mal, wenn wir die Gebote durchgehen würden, wir haben nicht Zeit, um alle durchzugehen, dann würden wir erkennen, dass jedes einzelne Gebot gut für uns ist. Schau, wir sagen, Gesetz, alles ist schon mal. Gnado, ich bin frei vom Gesetz. Ja, wenn du deine Ehe brichst, dann gehst du durch die Scheiße. Dann kannst du jeden fragen, der das gemacht hat. Wenn du jemanden tötest, dann kommst du in den Knast. Wenn du stehlst, wenn du eine Bank ausraubst, genau das Gleiche. Wenn du das Zeug, wenn du jemanden die ganze Zeit begehrst, bist du einfach nicht frei. Dann stehlst du vielleicht noch etwas, weil du begehrst, oder? Und das ist, wir sagen, ja, nein, das hat Jesus jetzt aufgelöst und so. Aber schau, Jesus sagt, das Gesetz und Propheten sind zusammengefasst in lieb Gott und lieb deinen Nächsten. Ja, was ist das anders als die 10 Gebote? In der einen Hälfte heisst es, was es heisst, die Nächsten zu lieben. Ehebruch, Stahlen, da. 6 Gebote. Auf der anderen Hälfte ist es unsere vertikale Beziehung. Hier horizontal, hier vertikal. Du sollst nicht Gott, einen anderen Gott arbeiten. Du sollst keine Götze machen. Du sollst nicht. Aber auch die sind für uns. Auch die vertikalen Gebote sind für uns. Ihr müsst das verstehen. Wenn Gott sagt, hey, ich will nicht, dass ihr Götze herstellt und die arbeitet, dann hat das einen Grund wegen uns. Weil uns schadet es, wenn wir einen Menschen gemacht haben, Gott arbeiten. Wenn wir einen Menschen gemacht die Vorstellung von Gott arbeiten. Wenn du einen Jesus arbeitest, der gar nicht mehr mit der Bibel zu tun hat, wo du irgendwie dir zusammengestellt hast, aber es ist eigentlich nicht mehr der Jude, der sich so dort verstanden hat. Es ist nicht gut für uns, weil wenn du richtig glaubst, lebst auch richtig. Schau, wenn du im Hebräischen das nachlesen kannst, könntest du auch übersetzen, das heisst nicht nur, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du kannst auch übersetzen, du wirst nicht ehebrechen, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht. Verstanden? Das ist aber nur der Fall, wenn du checkst, dass Gott dich schon befreit hat, dass er dich schon gerettet hat, dass er dich schon erlöst hat und dass er es gut mit dir meint, mit deinem Gebot, weil er dein Vater ist. Sie sind gut für uns. Ich weiß genau, was jetzt ein paar von euch denken. Ja, jetzt tut er schon wieder so ein bisschen liberal und so ein bisschen weichspülen. Ja. Und jetzt wieder, doch wieder nur Liebe, oder? Ja, was ist jetzt mit dem Zorn von Gott? Ich weiß genau, dass das ein paar jetzt denken, oder? Ja, der predigt jetzt, aber es gibt ja noch die Heiligkeit von Gott, oder? Es gibt ja noch den Zorn. Und das, ja, was machst du jetzt mit dem, oder? Schaut, ich sage nicht, Konsequenzen von der Sünde sind nicht ernst zu nehmen. Jesus hat uns befreit. Aber wenn du die Sache nicht einhältst, dann bist du die Schuld. Weil es Gott dir nicht gut. Der Paulus sagt, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Wenn du das Zeug, wenn wir eine Gemeinschaft sind, ist ja nicht nur individualistisch denken, wenn in einer Gemeinschaft die Geburt nicht gehalten werden, dann sieht es einfach scheiter aus. Für euch alle. Schau, ich bin, am Montagmorgen habe ich mit dem Ralf abgemacht zum Mittag. Wir haben eine Sitzung gehabt und, dann hat mich jemand gefragt aus dem ICF aus dem Land, ob ich könnte helfen zügeln. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss schauen, ob ich die Sitzung verschieben kann. Dann habe ich dem Ralf ein E-Mail geschrieben, gesagt, hey Ralf, ich bin zum Zügeln eingeladen, ich würde gerne gehen. Können wir unsere Sitzung vorverschieben? Auf einen Montagmorgen, oder? Auf die 9, glaube ich. Und der Ralf schreibt so zurück, ja voll, 9. Dann mache ich mich so auf den Weg, oder? Stand extra früh auf am Montagmorgen. Die Marie sagt, was spinnst du am Pfingsten? Oder? Was habt ihr jetzt eine Sitzung? Und ich so, ja, ich muss halt gehen, tschüss, Schatz. Oder? Gehe ich so zum Office, komme auf den Zug, oder? Komme von Gelderkindern, mega langer Weg, oder? Komme vom Office. Dann merke ich, ich habe meinen Schlüssel daheim vergessen. Fürs Office. Und ich so, nein! Und ich habe eine halbe Stunde vor dem Office gewartet. Ich dachte, hey, Ralf, jetzt muss ich halt, jetzt warte ich halt einfach, oder? Ich habe wenigstens WLAN gehabt, oder? Vom Office von draußen. Eine halbe Stunde vor dem Office gewartet, bis ich gemerkt habe, dass ja mal in einer Mail geheissen hat, dass es ein Schlüssel-Safe gibt am Haag, wo ich den Schlüssel vom Office rausholen kann. Ich so, ah, ja, stimmt. Dann bin ich das aufmachen, bin ins Office gegangen. Dann warte ich so auf den Ralf und warte und so. Und warte. Ich so, ja, gell, er ist langsam alt, gell, er hat viel Verantwortung. Nein, ich dachte, weißt du, ich bin mir nicht böse, wenn es jetzt versifft, wenn ich jetzt Spock kommt, oder? Das ist jetzt ein Scheiße, oder? Und dann so nach einer halben Stunde schreibe ich ihm so, hey Ralf, kommst du, oder? Und dann ruft er mich so an. Ich so, ja, wohin? Und ich so, ja, wir haben abgemacht im Office. Und er so, ja, morgen, lesest du deine Mails nicht? Ich so, was? Nein. Schau ich so meine Mails an, und steht einfach, ja, 9:30 am Dienstag. Und ich eine halbe Stunde vor dem Office gehabt, eine Stunde weg gehabt, dort war eine halbe Stunde gewartet für nichts. Und ich bin so hässig geworden, Aber versteht ihr, ich musste ehrlich zu mir selber sein. Der Ralf ist nicht schuld. Ich bin schuld, weil ich das blöde Mail nicht richtig gelesen habe. Ich bin schuld. Wir geben oft Gott Schuld für Sachen, die schieflaufen in unserem Leben. Obwohl er uns schon lange gesagt hat, was gut und richtig für uns ist. Du bist schuld. Oder jemand anderes, der dir etwas Böses antut. Gott sagt, hey, du kannst wählen. Mach das, dann geht es dir gut. Wenn du es nicht machst, geht es dir nicht gut. Das ist unsere Wahl, jedem von uns, als Gemeinschaft. Ich habe ein paar Bilder von dummen Menschen mitgebracht. Ja, genau. Sorry, hä? Ja, ja. Das ist der Beste. Stopp schnell da, stopp schnell. Noch nicht weitermachen. Ich liebe sein Army-T-Shirt. Schaut, ihr lacht jetzt. Ihr lacht jetzt. Aber stell dir mal vor, das wären deine Kinder, die du liebst. Über alles. Stell dir mal vor, das wären deine Kinder. Ja, dann hast du Pech gehabt. Aber stell dir mal vor, wenn das dein Kind ist, jünger ist und es macht so Scheiß. Ja, was ist jetzt mit der Heiligkeit und dem Zorn und all dem Angst und so? Was ist jetzt mit dem? Ja, sorry, wenn das dein Kind wäre und es macht gerade so etwas, dann machst du alles, was es braucht, um es von dem abhalten, weil du es liebst. Machen wir eins weiter. Da brauchst du einfach ein bisschen Donner, oder? Dann eins weiter. Jo, eben, der Blitz und Posaune, nein. Nein, hör auf. Ja. Sehr gut. Weil du es liebst, wenn dein Kind Herdplatte will anlangen, du hast gesagt, mach es nicht, aber es macht es trotzdem. Und sagst, hey! Ja, weil du es liebst. Weil du es liebst. Schau, ich will es zuspitzen. Ich will es zuspitzen. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Gott hat kein Problem mit deiner Sünde. Wir haben ein Problem mit der Sünde, weil sie uns killt. Darum hat Gott ein Problem, weil er dich liebt. Einige von euch werden jetzt frei werden, weil sie ein neues Gottesbild bekommen von einem Vater. Gott hat kein Problem mit unserer Sünde als solches. Wir haben das Problem. Wegen dem hat Gott ein Problem, weil er uns liebt. Und dann schlägt er mal auf den Tisch und schreit dich an, weil er dich liebt. Ja, Gott ist doch heilig. Da hat doch kein Sündplatz. Schau, ich bin letztens gerade über einen Marktplatz gelaufen. Und dann haben die so ein Zelt auf, so Christen haben ein Zelt aufgestellt und die haben predigt und gemacht und da über Hölle und die haben droht und gesagt, wenn du nicht umkehrst, dann kommst du in die Hölle und dann so weiter. Und ich studiere Theologie, ich bin natürlich, ich wollte hören, wie die so ticken, oder? Und bin ich angegangen, dann haben sie mir gerade bekehren, oder? Bin ich so, haben sie mir so Traktatli, so Comics, das war unglaublich. So ein Hand durch und dann gesagt, hey, ist ja gut, ich bin auch Christ, ich bin sogar Pastor. Und sie sagt, ah ja, also bist du ein Pastor für Jesus? Und ich sage, ja. Und dann sagt sie, ja, also glaubst du dann auch an Heiligkeit und Furcht und Zorn von Gott? Und ich so, ja, voll, ja. Und in meinem Kopf habe ich gedacht, Heiligkeit, was heisst denn das überhaupt? Das heisst einfach vor allem mal, dass er anders ist als du. Vor allem als du, habe ich gedacht. Du bist jetzt vielleicht noch nicht überzeugt. Schön, das war bis jetzt alles Altes Testament gewesen. Ich bin noch nicht mal ins Neue gegangen. Du bist vielleicht noch nicht überzeugt, aber lass uns jetzt mal die Geschichte zu Ende lesen. Lass uns mal genauer anschauen. Lass uns mal etwas fertig lesen und nicht immer etwas gerade verworren, nur weil es deine Eltern dir vielleicht gesagt haben, weil vielleicht ein komischer Christ dir gesagt hat, weil vielleicht das und das gesagt hat. Und du glaubst es einfach. Das regt mich so auf übrigens, wenn wir das Zeug nicht richtig lesen. Weil es steht dort. Exodus 20, 18 bis 19. als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selber aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Genau das passiert, wenn wir so ein Gottesbild haben, wenn wir nicht checken, dass Gnade zuerst ist, dass er es gut mit uns meint, als Vater, und dass er uns auch mal ein bisschen aufrüttelt. Genau das passiert. Genau das halten die Leute von der Kirche fern, weil sie ein Bild haben von Gott. Ich bin Sünder. Nein, ich kann bei ihm nicht kommen, weil er ist ja heilig, er ist ja zornig. Ich kann zu Gott nicht kommen. Genau das halten die Leute ab. Aber das ist das Problem, weil wir den nächsten Vers nicht weiterlesen. Exodus 20, 20 bis 21. Doch Mose aber sprach zu ihnen. Habt keine Angst. Gott ist nur gekommen, um euch zu prüfen, damit ihr Angst vor ihm habt. Damit ihr nicht sündigt. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen, nur Mose näherte sich der dunklen Wolke. Und ich das gelesen habe, ich dachte, wieso habe ich noch nie eine Predigt über das gehört? Mose sagt, das Volk macht sich in die Hose, sagt, nein, ich will nichts mit Gott zu tun haben, ist gut, wenn du dazwischen bist. Und Mose sagt, nein, habt keine Angst. Gott will nur, dass ihr Angst habt. Ist das so? Lies das, du musst das Zeug genau lesen. Habt keine Angst. Er will nur, dass ihr Angst habt, damit ihr nicht sündigt, weil er uns liebt. Aber logischerweise haben sie das nicht gecheckt dort. Ich habe mich gefragt, wo weiss der Mose das? Wo hat er das jetzt herausgefunden? Weißt du von wo? Weil er bei Gott war und sieht, wie er wirklich ist. Weil er in dieser ganzen Heiligkeit und am Zorn und dieser Angst, weil er dort innen ist und gemerkt hat, dass Gott Liebe ist. Nur wegen dem kann er so etwas sagen. Nur wegen dem kann er sagen, hey, habt keine Angst. Gott will nur, dass ihr Angst habt. Das Problem ist, in der Übersetzung, das macht mich auch so hässig. Da steht einfach, habt keine Angst. Und dann hinter dran kommt, er will nur, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt. Hast du schon gehört? Du musst keine Angst haben vor Gott, aber Ehrfurcht. Ich muss dich leider enttäuschen, weil im Hebräischen ist das gleiche Wort. Sorry. Habt keine Angst. Er will nur, dass ihr Angst habt, damit ihr nicht sündigt. Freunde, was er da macht, er predigt das Evangelium. Weil er beim Vater gesehen ist und sieht, wenn er wirklich ist. Er sieht, wenn er wirklich ist. Mit all dem Zeug rundherum, er hat gesehen, wer er wirklich ist. Verstehen Sie? Jetzt kommen wir langsam ins Neue Testament, oder? Das ist alles alt gesehen, oder? Hä? Ist der gleiche Gott? Wie im Neuen, oder? Wir sind noch nicht mal im Neuen angekommen. Das ist nur, wenn man es mal genau liest. Was im Alten Testament angedeutet worden ist, haben die Israeliten nicht vollkommen verstanden. Aber wir, wegen Jesus, verstehen Sie jetzt vollkommen. Gott ist wie Jesus. Wenn du jetzt nicht Amen sagst, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Amen. Gott ist wie Jesus. Verstehst du? Das erste Gebot heisst, du sollst dir kein Abbild machen von Gott. Du sollst kein Götz herstellen. Du sollst dir nicht ein menschengemachtes Gottesbild kreieren. Weil das ist scheiße für dich. Und Gott sagt, hey, lass mich selber definieren, wie ich bin. Im Neuen Testament ist das gleiche Wort. Jesus ist das Abbild von Gott. Das ist das Evangelium. Jesus ist wie Gott, Gott ist wie Jesus. Und wir müssen alles an dem messen. Gott ist wie Jesus. Gott ist schon immer so gewesen wie Jesus. Und Gott wird auch immer so sein wie Jesus, weil er sich nicht verändert, oder? Gott ist wie Jesus. Wir haben das vielleicht nicht immer gewusst. Aber das ändert nicht an der Tatsache, dass es so ist. Und wenn du das checkst, willst du frei sein. Dann willst du seine Gebote einhalten. Dann willst du das machen. Dann willst du in seinem Willen haben, weil du checkst, das ist dein Vater. Er meint es gut mit dir. Er liebt dich. Gnade kommt zuerst. Wir verdienen uns nicht durch die Gebote und die Gesetze. Sondern es ist einfach Liebe. Und es braucht an mich ein kleiner, hey, Alter, du bringst dich gerade um, hör auf. Sorry, ich kann nur wollen, dass du Angst hast. Das steht, das habe nicht ich erfunden, das steht dort. Das sind nicht meine Ideen. Bafo, ich finde das jetzt nicht toll. Liebe Jünger. Es steht dort, dann ist nicht mit mir das Problem, sondern dort ist mit der Bibel das Problem. Weil Gott ist wie Jesus. Johannes 1, 16 bis 18 heißt: Wir haben alle aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat uns ihn offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Niemand hat Gott je gesehen. Ja, was jetzt? Ich habe gemeint, Mose ist bei Gott gesehen. Das heisst im Alten Testament, ja, der hat mit Gott geredet, als wären sie Freund. Und mit den 70 Ältesten ist er da, dann haben sie gegessen. Aber Johannes sagt, nein. Wie Gott wirklich ist, hat noch niemand gesehen. Ist nur durch Jesus. Nur durch Jesus. Weil er selber Gott ist. Weil er selber Gott ist. Von wo ist Jesus denn hergekommen? Wieso weiss er das? Weil er bei Gott gesehen ist. Er ist bei Gott gesehen. Und er kommt und zeigt, wie Gott wirklich ist. Verstehst du, das ist keine Drohbotschaft, das ist eine Frohbotschaft. Die macht dich frei. Gott ist wie Jesus. Was hat denn Jesus gemacht? Mit Sündern. Er ist mit ihnen essen. Oh nein, ich bin zu heilig, ich kann nicht. Wenn ich nämlich mit Sündern abhänge, dann bringe ich die um. Nein, er ist mit ihnen essen. Mit dem, was er ein Problem hatte, ist mit den anderen, die das andere gedacht haben, dass es darum geht, dass Gott heilig ist und Gesetz und du musst das und moralisch. Mit denen hat er ein Problem gehabt. Und denen hat er nämlich auch gedroht. Zum Teil. Versteht ihr? Ist der gleiche Gott? Paulus sagt, wir haben jetzt einen Geist empfangen, nicht mehr zur Furcht, sondern zur Sohnschaft. Der uns beten, aber Vater, Abba, das sagen sie in Israel jetzt noch, sagen Kinder ihren Vätern, Abba, das heisst Papi. Das ist der Heilige Geist, den wir bekommen, nicht mehr zur Furcht, sondern zur Sohnschaft. Johannes sagt, wenn du nicht vollendet bist in der Liebe, dann hast du Angst. Aber wenn du Angst hast, bist du noch nicht vollendet in der Liebe. Wir müssen das verstehen. Gott hat kein Problem mit unseren Sünden. Du musst das verstehen, weil wenn du das nicht verstehst, gehst du nicht zu ihm, zu dem Ort, wo der einzige Ort ist, wo du anrennen sollst, wenn es dir scheiße geht. Weil wenn du denkst, er ist heilig und zornig und all das Zeug, dann gehst du nicht zu ihm. Aber wenn du checkst, dass er es gut mit dir meint, dass er dich will beschenken, dass er will, dass du ein verheißliches Land einnimmst, dass er dein Vater ist, dass er schon immer so gesehen ist wie Jesus, gehst du nicht zu ihm. Wir haben ein Problem mit Sünden, weil darum hat Gott ein Problem mit Sünden, weil er uns liebt. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament. Und zwar läuft Jesus mit dem Petrus und dem Johannes, zwei von seinen Jüngern, gehen sie auf einen Berg rauf. Und dort passiert die sogenannte Verklärung. Geschichte von der Verklärung. Und was passiert? Sie sind dort oben zu dritt und plötzlich verwandelt sich Jesus. Und er kommt in seiner Herrlichkeit, in seinem Glanz, er leuchtet. Und der Petrus sagt, wow, und er checkt es nicht, oder? Und dann kommt plötzlich noch der Elia, auch in gleicher Form, und der Mose. Auch so wie Jesus sehen sie aus. Und der Petrus checkt es nicht und sagt, es heißt wirklich, und er verstand nicht, was geschieht, und sagte, lass uns ein Zelt bauen. Und er sagt, Petrus, nein, Gott will jetzt etwas sagen, was extrem wichtig ist. Der Elia repräsentiert Propheten. Mose repräsentiert das Gesetz. Die beiden zusammen repräsentieren das Alte Testament. Die sind gut, die sind richtig, die helfen uns. Die sind wie Propheten, sind wie die Sterne am Himmel in der Nacht. Sie geben uns Orientierung. Sie zeigen, wo was ist. Ein bisschen von dem Glanz von Gott kommt schon durch. Das Gesetz ist wie der Mond, wo uns auch Licht gibt in der Nacht, wo uns Orientierung schafft. Und Gott sagt, hey, das ist der Elia, das ist der Mose, aber das ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn. Das sind Sterne, das ist der Mond, aber jetzt ist die Sonne aufgegangen. Jetzt ist die Sonne aufgegangen. Jetzt wissen wir, wie Gott ist. Jetzt wissen wir es wirklich vollkommen. Jetzt wissen wir, dass er so ist wie Jesus. Halleluja! Sind wir froh, dass Gott so ist wie Jesus? Amen.
Amen.
Ich möchte noch kurz am Schluss beten. Und zwar für eine Gruppe von Leuten. Du hörst es jetzt vielleicht zum ersten Mal so deutlich, dass Gott dich persönlich liebt. Und du hast es vielleicht schon mal gehört, aber du hast es nicht so verstanden wie jetzt vielleicht am heutigen Abend. Oder du bist vielleicht zum ersten Mal da, oder vielleicht bist du schon lange da, aber du hast keine aktive Beziehung zu diesem Gott. Aus irgendwelchen Gründen, weil du irgendwie komische Christen getroffen hast, weil du ein Bild, dein Vater komisch war, hast einfach, und du hörst jetzt zum ersten Mal, hey, Gott ist wie Jesus, er liebt dich, er ist dein Vater. Dann möchte ich dich jetzt herausfordern, etwas mutig zu machen. Wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst auf dich zu würde kommen und dir würde in die Augen schauen und ich würde fragen, hey, hast du einen Frieden mit Gott? Hast du Frieden gemacht mit Gott? Wenn ich dich das jetzt persönlich frage, könntest du mir aufrichtig sagen, voll? Oder müsstest du sagen, nein, eigentlich nicht? Schaut, Gott hat in Jesus vor 2000 Jahren seinen Frieden mit allen von uns gemacht. Mit allen von uns. Es geht einfach darum, dass wir das checken und annehmen, damit es Realität wird in unserem Leben. Amen. Wenn du das bist, wenn du gerne möchtest deinen Frieden mit Gott machen, egal wie lange du schon gläubig bist oder vielleicht noch gar nicht, das erste Mal da oder schon zum dritten Mal da, vielleicht hat deine Großmutter dir amigs etwas über Glauben erzählt. Wenn du das bist, dann möchte ich dich jetzt heute Abend herausfordern. Du kannst eine Entscheidung treffen, die dein Leben wird heute Abend verändern. Lass uns kurz alle unsere Augen schließen, alle Band, Technik, alle. Wenn du das bist und du möchtest das gerne in Anspruch nehmen, du möchtest Frieden machen mit Gott, weil er es schon für dich gemacht hat. Du möchtest, dass das Realität wird, dass Vergebung Realität wird. Du willst auch das verheißene Land entgegennehmen, das Gott für dich hat. Wenn du das bist, dann streck schnell deine Hand auf jetzt, wo immer du hockst. Merci, 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 merci. Sonst noch jemand, zögere nicht, wenn du das auf deinem Herz hast. Streck auf, wink mir schnell zu. Amen. Halleluja, dort hinten, super. Amen. Amen. Leute machen Frieden mit Gott. Heute am Abend, ist das nicht cool? Genau, lasst uns einen Applaus geben. Für Gott und die Leute.